Wir haben also
während dieser Tage in ziemlich dichter Weise die Größe, Bedeutung der Immaculata gesehen, sehen dürfen. Für viele von uns ist es eine neue Entdeckung. Eine Entdeckung, dass es tatsächlich hier etwas gibt, das wir schon in Händen hatten, einen Schatz, den wir eigentlich nie geöffnet haben. Wir haben gleichsam ein Schatzkästchen gehabt. Jeder von uns war doch ein Marienverehrer. Jeder von uns bemühte sich jeden Tag, den Rosenkranz zu beten. Wir haben die Worte Mariens gekannt, ihre Erscheinung in Fatima. Wir möchten ununterbrochen in ihr und mit ihr leben und haben überhaupt jetzt erst einmal festgestellt, dass wir sie eigentlich gar nicht richtig kennen. Dass wir die Bedeutung, die sie wirklich hat und nach dem Willen Gottes haben soll in unserem Leben, dass wir dieser Bedeutung eigentlich noch gar nicht gewahr geworden sind. Und diese Exerzitien sollten uns dazu helfen, eben diese Größe Mariens jetzt zu erkennen und von nun an eben sie immer mehr zu erkennen. Denn man kann nicht lieben, was man nicht kennt. Und man kennt etwas, man liebt etwas, je mehr man es kennt. Aus diesem Grunde stellt sich nun die Anforderung an uns. Diese Exerzitien sollen nicht irgendeine Etappe zwischendrin mal sein, sondern ein Neubeginn. Und dieser Neuanfang besteht nun darin, dass wir in uns dieses Leben Mariens kultivieren. Wir haben gleichsam jetzt das große Programm gesehen. Nun muss das langsam, aber sicher in unser Leben eindringen. Wir müssen das also praktizieren. Und dazu helfen uns die Texte des heiligen Maximilian, das Leben dieser großen marianischen Heiligen, sofern das uns durch gute Literatur zugänglich ist. Aber auch eben die Betrachtung dieser Texte, die Betrachtung dessen, was die Mutter Gottes zum Beispiel in Fatima getan hat oder in der Rue de Bac, die wunderbare Medaille und insbesondere die immerwährende neue Betrachtung der Texte des heiligen Ludwig Maria im Goldenen Buch. Da wir so vergesslich sind, da wir das alles nicht behalten können und das immer so schnell verschwindet, müssen wir immer wieder zu denselben Quellen greifen und müssen uns deshalb tagtäglich eine gewisse Zeit, eine kurze Zeit, so beschäftigt wir auch sein mögen, dafür verwenden. Es wäre wunderschön, wenn Sie als Vorsatz hätten, dass Sie jeden Tag diesem großen Geheimnis 15, eine Viertelstunde widmen, um die Geheimnisse Mariens zu betrachten. Sei es, dass Sie ein Stück von diesen großen Texten lesen und durchbetrachten, seien Sie das überhaupt betrachten oder eben den Rosenkranz betrachten, beten. Ich meine jetzt nicht diese 15 Minuten als die gewöhnlichen Gebete oder noch irgendeine Litanei dazu, sondern wirkliches inneres Betrachten und sich beschäftigen allein mit ihr und durch sie und zusammen mit ihr, mit dem Heiland. Das ist das Wichtigste, das ist sehr, sehr wichtig. Sonst wird es sein, dass diese großen Gedanken bereits in der nächsten Woche so langsam in der Vergangenheit verfliegen und in 3 Wochen sind wir genau auf demselben Stand, wie wir vorher waren. Und das darf nicht sein. Aber es kommt noch etwas dazu. Jedes Mal, wenn Gott einen Schritt auf uns zutut, dann müssen wir auch einen Schritt auf ihn zutun. Das heißt also, dass in dem Augenblick, wo uns solche großen Wahrheiten über Maria eröffnet werden, ist das jetzt nicht nur eine schöne Betrachtung eines Filmes. Ach, ist das schön. Ach, bist du schön, oh Maria. Gleichsam, wie wenn wir etwas Neues entdecken, das wir bisher noch nicht gesehen haben. Es ist ja viel, viel mehr. Die Mutter Gottes durch diese Wirklichkeit, die kommt auf uns zu und möchte jetzt in uns eintreten. Ihre Augen sind auf mich gerichtet und sie möchte jetzt, ja, sie bittet mich gleichsam, lass mich jetzt deine Mutter sein. Sei du jetzt mein Kind. Und wir wollen das doch von Herzen annehmen. Aber das muss von unserer Seite her jetzt ein Schritt getan werden. Und dieser Schritt, jedes Mal, wenn die Mutter Gottes uns sich von Neuem und noch näher offenbart, muss dieser Schritt wieder getan werden. Und was ist das für ein Schritt von unserer Seite? Was ist diese Antwort von uns? Es ist die Hingabe an Maria. Die sogenannte Ganzhingabe. Es kam einmal für viele von euch die gewisse Zeit, dass das Geheimnis der Mutter Gottes euch enthüllt worden ist und noch mit der Anleitung von Priestern
Zum Beispiel meistens, die euch auf diesen Weg gebracht haben, seid ihr diesen Weg gegangen, habt die Mutter Gottes erkannt und habt sie hineingenommen in euer Leben, meist durch die vollkommene Hingabe, denn das goldene Buch ist überall hier bekannt und auf diese Art und Weise habt ihr euch Maria geweiht. Vielleicht habt ihr euch Maria in besonderer Weise geweiht oder ihre Familie oder habt ihr gemerkt, wie wichtig die Weihe des unbefleckten Herzens ist. Und das waren solche Akte, in denen wir eben Gott näher gekommen sind. Nun aber müssen wir etwas ganz Wichtiges feststellen, nämlich dass es Hingabe und Hingabe gibt. Wenn immer ein Mensch eine wichtige neue Etappe seines Lebens beginnt, so geschieht das nicht automatisch, sondern mittels einer Entscheidung und eines ausdrücklichen Aktes. Der Mensch entscheidet sich zum Beispiel für einen Beruf und schließt mit seinem Arbeitgeber einen Vertrag. Oder er wählt einen Lebensstand und besiegelt diese Entscheidung mit der Eheschließung, den Weihen oder der Profess. Nun weiß jeder, dass das Eheleben und die Familie nicht nur aus der Hochzeit bestehen, sondern die Hochzeit ist ein feierlicher Akt, der die Intention zur Ehe und Familie besiegelt und den festen Willen, dieses Versprechen bis zum Tode zu halten. Während des ganzen Lebens wird nun dieser feierliche Akt tagtäglich erneuert, ununterbrochen in die Tat umgesetzt. Wäre das nicht der Fall, so würde das Versprechen zunächst mehr und mehr in den Hintergrund treten, um dann ganz zu verblassen und eventuell gar gebrochen und zerbrochen zu werden. Und das ist genau dasselbe, eben wenn wir das sehen, zum Beispiel, was bei uns selber geschieht durch diese Weihen, die wir gemacht haben. Vielleicht hat sich der eine oder andere von uns bereits der Mutter Gottes geweiht, ganz und gar, und diese Ganzhingabe eine Weile gelebt, aber dann kam irgendwas im Leben dazwischen und dann ist es irgendwie abgeflacht. Und dann ist man eben irgendwie diesem ersten Ideal, dieser ersten Liebe untergeworden. Dann wird es einfach höchste Zeit, anlässlich eines solchen Exerzitien, diesen Akt zu erneuern, um wieder zurückzukehren. Wie der Heiland in der Apokalypse sagt, dass wir zur ersten Liebe zurückkehren müssen. Das ist jetzt die Gelegenheit. Nun aber haben wir bisher noch nicht diesen neuen Aspekt erkannt oder so genau gesehen, der eben darin besteht, dass die Mutter Gottes jetzt nicht nur uns annimmt als ihre Kinder, sondern uns aufruft, einzutreten in ihre Armee zur Eroberung der Seelen, dass wir ihre Ritter sein sollen. Ihr könnt auch sagen, dass wir seine Soldaten sein sollen. Diese Umschreibungen, Ritter, Soldat, Kind Mariens, Eigentum Mariens, das sind alles Umschreibungen einer und derselben Wirklichkeit. Wobei beim Wort Ritter doch dieser Gedanke der Sendung dazu kommt. Und wenn wir jetzt wissen, dass die Mutter Gottes, wie wir dauernd gesagt haben, jeden von uns ruft, anruft und sagt, bitte, komm, ich bitte dich, du bist mein Kind, ich will dich schützen. Das ist das Erste, ich will der Mutter sein. Aber ich gebe dir einen Auftrag. So unfähig du bist, denn du sollst nur mein Instrument sein. Damit ich durch dich die Seelen retten kann, damit ich durch dich der Welt den Heiland wieder schenken kann. Denn diese Gnade wurde mir gegeben. Aber ich möchte sie nicht, diese Gnade möchte ich nicht in Wirklichkeit umsetzen ohne dich. Deshalb hängt so viel von dir ab, so armselig, so schwach, so nichtig du bist. Und jetzt muss auch durch diesen Anruf Mariens eine Antwort von mir kommen. Und das ist eine andere Antwort, wie die an mich gestellt worden ist, als die Mutter Gottes durch den heiligen Grignion de Montfort gesagt hat, sei mein Sklave, gehöre ganz mir. Diese Antwort ist nicht dem Widersprechen, sondern es ist gleichsam ein Komplement, ein Zusatz, ein neuer Aspekt meiner Hingabe an Maria, weil sie eine Antwort ist auf ein neues Zugehen Mariens zu mir. Das ist es doch. Also, jetzt passen Sie auf, der Ritter der Immaculata. Natürlich, wenn man der Mutter Gottes sagt, ich will dein Ritter sein, dann muss man das auch durch einen Akt bekräftigen. Man muss in diesen Ritterstand eintreten. Und das ist genau diese Zeremonie, die der heilige Maximilian Kolbe vorsieht, um in den Eintritt zum Ritter der Immaculata zu besiegen. Das ist die feierliche Antwort auf den Ruf der Immaculata, unter ihren Bannern zu kämpfen. Man hat die Größe und Bedeutung der Mutter Gottes erkannt, als Rettungsanker für sich selbst in dieser schweren Zeit und will darauf antworten. Jetzt aber kommt noch eine Unterscheidung, die sehr, sehr wichtig ist. Denn die Hingabe an Maria gibt es auf zwei verschiedene Weisen, die man eigentlich ganz selten voneinander wirklich trennt. Und deshalb ist man hier nicht ganz, wie soll ich sagen, auf dem Laufenden. Weihe an Maria. kann zunächst einmal in einer Bitte zu bestehen. Man weiht sich Maria, wenn wir morgen früh im Morgengebet sagen, o meine Gebieter und o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz da. Und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar und so weiter. Dann weiht man sich eben der Mutter Gottes oder man weiht sich als Kind oder man weiht das Kind der Mutter Gottes anlässlich der Taufe oder der Erstkommunion. Dann ist das Kind geweiht, aber das ist in der Form einer Bitte. Die Bitte ist eher ein Anflehen, sie möge das, was ich hier jetzt ausdrücke, sie möge das verwirklichen. Es ist eine Bitte, sie möge in mein Leben kommen und deshalb weihe ich mich ihr. Ich möchte, das soll nicht so sagen, ich möchte meine Türen und Fenster aufmachen, bitte komm herein. Komm und mach das. Ich möchte, dass es so sei. Aber ich weiß ganz genau, dass es das noch nicht ganz ist. Dass es eben jetzt da von mir her gesehen noch keine Entscheidung verlangt und noch keine neue Lebensform, ein neues Lebensgesetz, auf das ich mich verpflichte. Das ist so ungefähr die Tatsache, dass, ja, wenn man so sagen könnte, aber es ist nur so ungefähr, dass wenn jemand einen anderen heiraten will und sagt und sich bereits verpflichtet, das ist so ungefähr gleichsam die Verlobung. Es passt nicht ganz, aber so ungefähr, wie wenn einer eben sagt, ich verspreche mich dir und sich schon so ein, wie dieses Leben in der Ehe aussehen wird und dass man sich schon bereits so aufeinander einstellt und ein bisschen so lebt, wie man, wenn man schon Mann und Frau wäre. Natürlich mit den vorgegebenen Grenzen. Das ist ja die Verlobungszeit, dass der zukünftige Ehemann, die Ehefrau, der Verlobte, die Verlobte einander so nahe kommen, und zwar nicht leiblich, darauf müssen sie ja eben verzichten, aber geistig, indem sie bereits schon diese Probe machen und schon so aufeinander sich einstellen, dass es dann in der Ehe, dass sie sich einander schon perfekt kennen und nicht nach erst dann das grausame Aufwachen gibt, wer der andere eigentlich ist. Und das ist es eben auch bei der Weihe an Maria. Es ist gleichsam die Probe aufs Exempel, ein schon etwas versuchen zu leben oder wie ein Noviziat ungefähr. Man übt sich ein. Aber man hat eigentlich diesen letzten, den Stempel noch nicht gegeben, die Unterschrift ist noch nicht da, der Vertrag ist noch nicht. Und das ist es eben, diese Art von Hingabe natürlich ist legitim, sehr schön, aber es ist nicht die Übergabe im eigentlichen Sinn. Die eigentliche Konsekratio, die Ganzhingabe im wahrsten Sinn, das besteht in der Übergabe seiner selbst, in der Weise, dass der Ritter der Immaculata sich in allem nicht mehr der Eigentümer und Herr dessen ansieht, was er hat, was er ist, was er tut, sondern dass dies alles ganz und unwiderruflich Maria gehört. Diese Ganzhingabe ist also ein wirklicher Akt. Deshalb werden wir in dieser Ganzhingabe, verstehen Sie, wie gesagt, wenn wir jetzt diesen Akt der Hingabe ausführen, dann ist es in unserem Leben meistens ein Zwischendrin. Das kommt darauf an, wie mein Inneres dazu bereits herangereift ist. Ich möchte nicht, dass wir jetzt einander Angst bekommen, ja, wenn ich jetzt diesen Akt der Hingabe mache und wehe, wenn... Nein, der heilige Maximilian sagt ja selber, selbst diese geringsten Verpflichtungen dabei sind nicht unter Sünde verpflichtend. Das genügt, wenn ich nur die Bitte habe, so einmal zu werden. Aber da seht ihr, warum es wichtig ist, solche Akte der Hingabe immer wieder zu erneuern. Warum sie zu erneuern? Weil es sein kann, dass wenn ich ihn am Anfang gesagt habe, den Akt der Hingabe, dann war es eigentlich nur eher ein frommer Wunsch. Und dann kam die Zeit, wo ich das alles mehr besser durchdrungen habe, wo ich auf dem Kampffeld schon ein bisschen meine Erfahrung gesammelt habe, dann werde ich diesen Akt der Hingabe wieder erneuern. Dann ist er schon mal was ganz anderes. Dann ist er schon gereift durch Erfahrung, gereift durch Erprobung, gereift eben durch auch das Durchdenken, das Erkennen der ganzen Dinge und ist schon viel, viel fester, viel, viel seriöser, kann man sagen, viel, viel hingegebener. Bis er dann, wenn er zum letzten Mal oder zum irgendwann mal gemacht hat, dann ist er wirklich diese wirkliche Übergabe, der dann der Mutter Gottes am meisten gefällt. Und nun haben wir diesen Kommentar zu diesem Weiheakt an Maria vom heiligen Maximilian, den wir jetzt zum Schluss dieser Exerzitien noch ein wenig zusammen betrachten möchten und dann auf diese Weise eine Zusammenschau von allem sehen. Und nicht nur die Zusammenschau von allem, aber sehen Sie, Sie bekommen diesen Akt mit dem Zertifikat dann, wenn Sie ihn haben, Sie bekommen ihn, er ist gerade so, dass er hoffentlich gut in Ihr Gebetsbuch passt. Und dann möchten Sie diesen Akt doch immer wieder nicht verbal jeden Tag erneuern, indem Sie ihn beten. Sie können das tun, aber Sie sollten doch immer wieder, einmal im Monat vielleicht, anlässlich eines Marientages, erster Samstag ist gut dazu, oder ein Marienfest, dass Sie hier sich mal hinsetzen, 15 Minuten, 10 Minuten über diese Hingabe betrachten. Und sie wieder genau, einfach nicht nur ablesen, sondern ganz genau Wort für Wort. Und dadurch, wenn Sie das wieder betrachten, führen Sie sich diese Wahrheiten über Maria wieder vor Augen. Und dann in diesem Augenblick werden Sie gleichsam eine innere Erneuerung Ihrer Ganzhingabe eben vollziehen und erspüren. O Immaculata, so geht er los. Und die Betrachtung des heiligen Maximilian in diesem Punkt ist natürlich wunderschön. Wir wenden uns an Sie, schreibt er mit dieser Anrede. Denn Sie selbst hat sich in Lourdes diesen Namen gegeben. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Gott ist ewiglich unbefleckt. Sanctus, 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 der dreimal Heilige. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Aber er ist nicht Empfängnis. Die Engel sind unbefleckt, aber auch sie waren nicht empfangen. Unbefleckt ist der Herr Jesus, auch empfangen, aber nicht Empfängnis. Denn als Gott existierte er schon vorher und deshalb galt für ihn schon immer der Name Gottes, wie er dem Moses offenbart war, ich bin der ich bin. Aber der immer ist, kann nicht anfangen zu sein. Denn Empfängnis heißt empfangen von Leben, von neuem Leben. Andere Menschen sind empfangen, aber befleckt. Also immer finden wir etwas, was nicht ganz passt, wenn man so sagen kann. Sie aber ist nicht nur empfangen, sondern Empfängnis und dazu hin Unbefleckte. Der heilige Maximilian geht jetzt hin und tut diese zwei Worte einfach hin und her schaukeln, wenn ich so sagen kann, hin und her betrachten, indem er sie anwendet auf alles, was es gibt, angefangen von Gott selbst, dann über die Geschöpfe. Und er sieht dann, dass alle etwas haben, wenn man so sagen kann, aber dass es bei ihr alles zusammenkommt. Das Schönste und Herrlichste, was es in Gott gibt, was es in Gott ist, das ist seine Heiligkeit, seine dreimal Heiligkeit, unendliche Heiligkeit, diese Unbeflecktheit. Und die gibt Gott ihr im Maß des nur möglichen Teil. Und deshalb ist der direkteste Weg, Gott zu erkennen, Gott zu lieben, Maria. Denn dort wird diese göttliche Heiligkeit am besten zum Ausdruck gebracht, durch dieses Wort Immaculata, unbefleckt. Und dann das Wort Empfängnis. Nicht das Empfangensein, das Empfängnissein und so weiter. Das ist zu betrachten, meine Lieben. Das kann man nicht sofort verstehen. Dieser Name, sagt er selber, enthält viele Geheimnisse, die mit der Zeit enthüllt werden. Deutet er doch darauf hin, dass ihr Sein als unbefleckte Empfängnis gleichsam zum Wesen der Immaculata gehört. Wie lieblich muss dieser Name ihr sein, da er die erste Gnade bedeutet, welche sie im ersten Augenblick ihres Daseins empfangen hat. Und die erste Gabe ist die lieblichste. Dieser Name bewährt sich auch ihr ganzes Leben hindurch. Denn immer war sie unbefleckt. Deshalb auch war sie voll der Gnade und der Herr mit ihr, so sehr mit ihr, dass sie sogar die Mutter des Sohnes Gottes wurde. Das meditiert der heilige Maximilian über das Wort Immaculata. Seht, es gibt ein wunderschönes Lied, ich kenne es nur nicht so gut. Wir singen es in der Freiburger Diözese, es ist bekannt, aber es ist, ich weiß nicht, es ist immer ein Refrain, Immaculata, schütze dein Kind. Immaculata, das ist der Refrain. Und dieses Stoßgebet, Immaculata, schütze dein Kind, ist mir so ans Herz gewachsen. Und allein dieses Wort Immaculata, noch viel besser als die deutsche Übersetzung, Unbefleckte, sie verliert ein bisschen etwas. Das irgendwie reißt es das Herz empor. Und seht, wenn man dann daran denkt, dass dieses Wort immer mal wieder vorkommt, zum Beispiel im Kanon der Heiligen Messe, wenn der Priester Immaculata, Hanc Immaculata Mostiam, und dann, wenn man dieses Wort dann wieder sagt, Hostia Immaculata, der Heiland hat sein unbeflecktes Fleisch bekommen von der Unbefleckten, seine Hostia Immaculata, die unbefleckte Hostie, ist geworden, weil vorher der unbefleckte Leib und das unbefleckte Herz Mariens war. Das bringt uns dann auf solche vielen, vielen Betrachtungen. Allein das Wort Immaculata, O Immaculata, das dürfen wir uns immer wieder sagen. Allein das Wort ist Gott so lieb und der Mutter Gottes so lieb, dass sie allein damit schon viele, viele Gnaden verbindet. Königin des Himmels und der Erde. In der Familie erfüllen liebende Eltern, wann immer sie es können, den Willen ihrer Kinder, sofern dieser ihnen nicht schädlich ist. Umso mehr möchte Gott, Schöpfer und Urbild der irdischen Eltern, den Willen seiner Geschöpfe erfüllen, sofern dieser ihnen nicht schädlich ist, sofern er übereinstimmt mit seinem Willen. Die Immaculata hat sich niemals und in nichts vom göttlichen Willen entfernt. In allem liebte sie Gottes Willen, Gott selbst. Deshalb wird sie mit Recht die fürbittende Allmacht genannt, denn sie hat Einfluss auf Gott selbst, auf die ganze Welt. Sie ist Königin des Himmels und der Erde. Im Himmel erkennen alle die Herrschaft ihrer Liebe an. Hingegen verlor der Teil der Engel, die ihre Königsherrschaft nicht anerkennen wollten, seinen Platz im Himmel. Das ist diese Theorie eines großen Teils der Kirchenväter und Kirchenlehrer, dass der Engelfall dadurch geschehen ist, dass die Engel eben die Königsherrschaft dieses Geschöpfes, reinsten Geschöpfes, nicht anerkennen wollen. Dass das zu Luzifer gesagt hatte, ich bin der Höchste hier und ich erkenne außer Gott niemanden an. Und Gott sagte immer, du musst dich dein Haupt beugen vor diesem jungen Mädchen, wenn man so sagen kann, das menschlich natürlicherweise gesehen viel weiter unter dir steht. Denn was ist ein Mensch im Vergleich zu einem Engel? Und deshalb sind sie gefallen, weil sie das nicht anerkennen wollten und sagten, ich will nicht dienen. Auch als Mutter Gottes ist sie Königin der ganzen Welt. Jedoch möchte sie freiwillig von jedem Herzen als solche anerkannt werden. Das ist ihr Recht. Geliebt als Königin jedes Herzens, auf das durch sie dieses Herz sich immer mehr reinige, immer unbefleckter werde, ihrem Herzen ähnlicher und so immer würdiger mit Gott vereint zu werden, mit der göttlichen Liebe, dem allerheiligsten Herzen Jesu. Das ist es gerade, die Königin meines Herzens, das ist eben gerade das. Wenn der Sklave sich der Königin gibt und sich umformen lässt durch sie, dann ist es nicht einfach das Verhältnis von einer großen Königin und einem Sklaven hier und der großen Königin dort. Sie kommt und erfüllt mit ihren Reichtümern diesen armseligen Sklaven. Ihre Gedanken werden unsere Gedanken. Der Sinn in ihres Herzens wird der Sinn in unseres Herzens. Ihr Herz wird gleichsam unser Herz, weil wir ganz, ganz und gar eingehen in sie, wie der Wassertropfen eingeht in den Kelch, in sich hineinfließen lässt in den Kelch. Und weil sie die Königin des Herzens ist, wenn das alles, was sie, für sie bedeutsam ist, auch für mich bedeutsam ist, das ist doch diese Abhängigkeit. Was bedeutet das, wenn wir so schöne Lieder über die Königin singen? König, Königin, das heißt die absolute Herrschaft, diese völlige Abhängigkeit des Untergebenen von seinem Vorgesetzten, diese völlige Hingabe, das ist es, Königin. Und deshalb müssen wir dieses Wort auch wieder, wie so viele andere Worte, tiefer bedenken. Königin meines Herzens. Und in diesem Augenblick wird sie in mir eingehen und alles wird durch sie gereinigt werden und ebenso werden königlich groß. Das, was bei mir so mickrig und klein ist, wird bei ihr königlich groß. Und als Königin wird sie mich mit ihrem Sohne vereinigen. Und der heilige Maximilian in diesem Punkt sagt auch ganz, ganz deutlich, das ist wichtig, dass die Königin des Himmels und der Erde eben deshalb Königin ist, weil sie als Einzige den Willen Gottes ganz und ausschließlich erfüllt. Und aus diesem Grunde nichts anderes kann und will, was der Wille Gottes ist. Deshalb kann der Herrgott ihr keinen Wunsch verweigern. Deshalb ist sie die fürbittende Allmacht. Zum Königstum gehört Macht. Und je mehr man eine Autorität hat, desto höher ist die Macht. Ein König der ganzen Welt hätte Macht über die ganze Welt. Aber hier sagt man, Maria hat die Allmacht. Es ist die göttliche Macht, die sie ausführen kann, exerzieren kann, weil sie in allem Gottes Willen untergeben worden ist. Deshalb, wenn wir auf Maria schauen, dann sind wir automatisch und viel besser bei Gott, als wenn wir nicht durch sie schauen würden. Wenn wir sagen, ich will den Willen Mariens erfüllen, sagt der heilige Maximilian, dann ist es so, dass wir dadurch umso besser, umso tiefer, umso reiner den Willen Gottes erfüllen. Denn niemand hat den Willen Gottes so genau erfüllt wie Maria. Deshalb, wenn du sagst Maria, sagst du ohne einen Augenblick zu zögern auch eben Gott. Ja. Und so auf diese Art und Weise müssen wir das Geheimnis des Königtums Mariens über unser Leben immer wieder betrachten.